NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute der letzte Auszug aus Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten von Florian Illies. Es liest noch einmal Stefan Schad.
In den Bildern von Caspar David Friedrich steht die Luft. Selbst wenn die Wolken sich in einem nächtlichen Himmel über dem Meer türmen, so scheint er den einen stillen und angespannten Moment eingefangen zu haben, bevor etwas passiert. Die Natur hält kurz inne, wenn Friedrich sie sieht. Sie hält den Atem an für ihn. Und das macht auch die Figuren stumm, die in seinen Bildern vor ihr stehen oder durch sie wandeln. Es fällt kein Wort. Stattdessen Andacht, Wundern, ergriffen sein. Aber ihm gelingt es, mit seinem Pinsel in unzähligen Schichten feinste Farbnuancen so lange aufeinander zu legen, bis wir die Luft zu spüren scheinen, die über seine Wiesen und Felder zieht, und bis sich die Stille auch über unsere unruhigen Augen legt. Unendliche Sehnsucht strahlt wie ein eigenartiges Licht aus allen Bildern Friedrichs. Friedrich schaut aus dem Fenster, blickt nach links über die Elbe Richtung Westen. Die grauen Wolken erglühen von hinten in dem strahlenden, goldenen Gelb der untergehenden Sonne. Und kurz bevor sie ganz versinkt, leuchten die Wolken noch einmal ganz anders, rötlicher auf, als brenne irgendwo ein Feuer und sie würden noch gewärmt von seiner Glut. Dann spielen das zarte Rosa und das Grau am Himmel noch ein wenig miteinander, immer stiller, und plötzlich erhebt sich majestätisch und zart die Sichel des Mondes auf dem hellen Blau am Firmament, und der Mond übernimmt seine nächtliche Herrschaft. Sehr lange schaut Friedrich hinaus an diesem lauen Frühlingsabend. Sein Sohn kommt zu ihm. Gemeinsam betrachten sie das allabendliche Schauspiel. Die Mutter ruft zum Abendessen, aber Vater und Sohn schauen in den Himmel. Ja, gleich, rufen sie, fangt schon einmal an. Der Himmel ist heute gar zu schön. Da kommen auch Caroline und Emma zu ihnen gelaufen, und sie stehen am zweiten Fenster, ergriffen vom Wunder des Lichts. So muss ich Caroline und Emma malen, denkt Friedrich sich. Die Glocken schlagen von der Frauenkirche her, dann versinken die Wolken endlich in einem erschöpften, ausdruckslosen Grau. Gustav Adolf sagt zu ihm, solche Himmel wolle er malen lernen. Du solltest nicht bei mir lernen, wie man Himmel malt, mein Sohn, sagt Friedrich. Geh hoch zu Dahl. Schau, wie er die neuen Wolken malt, vor denen sich die Frau Karus so fürchtet. Er kann sie einfangen mit seinem Pinsel, diese jagenden Wolken des Abends vor seinem Fenster. Ich kann das nicht. Ich brauche die Stille. Ich muss meine Fensterläden schließen, um meine Bilder zu erfinden. Es ist verrückt. Die beiden Bilder, die heute als Hauptwerke Caspar David Friedrichs gelten, der Kreidefelsen auf Rügen und der Wanderer über dem Nebelmeer, sind noch 100 Jahre nach ihrer Entstehung in Friedrichs Dresdner Atelier vollkommen unbekannt. Niemand hat sie beschrieben, niemand hat sie gesehen. Es ist ein großes Rätsel. Während der Kreidefelsen also 1903 als Werk Karl Blechens auftaucht und dann in den 20er Jahren tragischerweise von genau jenem Kurt Karl Eberlein als Friedrich identifiziert wird, der den Maler 1940 zu einem Vorläufer der Nazis machen will, taucht der Wanderer im Jahr 1939 aus dem Nebel der Geschichte auf. 99 Jahre nach Caspar David Friedrichs Tod. Und auch in diesem Fall ist der Entdecker mit Vorsicht zu genießen. Es ist der Berliner Kunsthändler Wilhelm August Lutz. Ab 1937 wird Lutz auch als Gutachter für Kunst aus jüdischen Sammlungen engagiert, die von den Nazis eingezogen werden. Ob Lutz den Wanderer über dem Nebelmeer Hitler für sein Führermuseum in Linz anbietet oder mit Hans Posse in Kontakt steht, der für den NS-Staat romantische Kunst ankauft, wissen wir nicht. Es ist davon auszugehen, dass der Wanderer über dem Nebelmeer die ersten Kriegsjahre in den Galerieräumen in der Kurfürstenstraße 127 in Berlin hängt. Sicher wissen wir nur, dass Lutz das Bild nicht sofort, spätestens aber 1943 an den Sammler Ernst Henke verkauft, womit eine kleine, etwas undurchschaubare und durchaus nebulöse Odyssee beginnt. Von Ernst Henke geht das Bild nämlich in die Familiensammlung Oetker in Bielefeld. Im Jahre 1950 wird das Bild dann überhaupt das erste Mal sichtbar, in einer großen Fotografie in der Zeitschrift »Die Kunst und das schöne Heim«. Wenig später geht der Wanderer erneut auf Wanderschaft. Diesmal scheint es aber nur ein Spaziergang zu sein, und zwar zu Paul Herzogenrath, einem Bielefelder Kunsthändler und väterlichen Freund von Rudolf August Oetker. Danach zieht das Bild weiter zum nächsten westfälischen Industriemagnaten, zu Hugo Oberwelland in Halle, wo es bis 1970 bleibt. Irgendwann in diesen 30 Jahren sind Zweifel aufgekommen, ob es sich denn wirklich um einen Friedrich handelt. Die Figur erscheint vielen zu groß. Friedrichs Freund Carl Gustav Carus wird als möglicher Schöpfer ins Spiel gebracht. Ob deshalb oder aus anderen Gründen, die Familie Oberwelland übergibt das Bild der Stuttgarter Galerie Bühler. Und diese verkauft es schon im Dezember 1970 für die damals erstaunliche Summe von 600.000 Mark an die Hamburger Kunsthalle. Und dann endlich beginnt der Siegeszug des Wanderers über dem Nebelmeer. Heute ist er wohl das berühmteste Friedrich-Bild überhaupt. Man kann es kaum glauben. Nie hat Friedrich ein symbolischeres Bild gemalt. Nie hat er eine so große Rückenfigur gemalt. Ein Bild von ungeheurer Wirkung. Wie kann es sein, dass solch ein Bild 100 Jahre lang verborgen bleibt vor den neugierigen Blicken der Welt? Warum hat er es nie ausgestellt auf der Akademie? Warum hat der jeweilige Besitzer seinen Besitz nie gezeigt, auch nicht nach 1906, als Friedrich durch die Berliner Jahrhundertausstellung zum bedeutendsten Maler des 19. Jahrhunderts in Deutschland erkoren worden ist? Es soll einen sächsischen Forstbeamten namens von den Brinken zeigen, so sagt es der Vorbesitzer, dem Galeristen Lutz. Das macht die Sache nicht leichter. Es gibt in der ehrwürdigen Familie der von den Brinkens nämlich gar keinen sächsischen Forstbeamten. Einer hat mit Bäumen zu tun gehabt, sehr viel sogar, er ist Generalforstmeister des russischen Zaren gewesen, doch es gibt keinerlei Spuren, die von diesem Julius von den Brinken zu Friedrich führen. Aber egal, ob es nun ein sächsischer Forstbeamter gewesen ist oder ein deutsch-russischer Generalforstmeister, warum sollte er so ein Bild von sich malen lassen? Und wenn er schon so viel Geld ausgibt, warum dann von hinten? Und wenn er schon Forstbeamter ist, dann fragt man sich auch, warum kauft er dann ausgerechnet eines der ganz wenigen Bilder des Nadelbaumliebhabers Friedrich ohne jeden Forst? Ein Mann steht über den Wolken. Das ist eine Revolution. Der Wanderer über dem Nebelmeer hat eine Position, von der noch der bedeutende ukrainische Künstler Kasimir Malevich fast 100 Jahre später angesichts der ersten Flugzeuge ergriffen sein wird, weil es bislang nur einen gab, der von oben auf die Wolken herabblicken konnte. Haben wir einmal den Himmel erlangt, so bleibt uns die Aufgabe, alle Eigenschaften Gottes zu erlangen, also allwissend zu sein. Wir wissen, dass es Friedrich genau darum nicht gegangen ist. Er will seinen Schöpfer nie herausfordern, sondern ihn suchen und preisen. Aber seine Bilderfindung ist ungeheuer. Dieser Wanderer schaut nicht mehr nach oben in den Himmel, nein, er liegt ihm zu Füßen. Das ist auf eine irritierende Weise modern. Und doch entspricht das Bild ganz der Sehnsucht seiner Zeit. O Lust, vom Berg zu schauen. So dichtet Josef von Eichendorff, Friedrichs Bruder im Geiste. Oder auch ich gelang einst zu dem stillen Gipfel, vor dem mich schaudert in geheimer Lust. Friedrich hat viele Gipfel erklommen. Im Harz, im Elbsandsteingebirge und im Riesengebirge und die Lust gepriesen, von dort hinunter zu blicken. Auf dem Gipfel tritt der Wanderer in ein Gespräch mit sich selbst, der Welt und mit Gott. Ja, der Gott, von dem Friedrich spricht und malt, der wohnt in der Seele. Wenn der Mensch in sein Inneres eintaucht und dort Gott zu entdecken glaubt, dann beginnt er für Friedrich in Wirklichkeit sich selbst näher zu kommen. Das ist so berührend wie verstörend. Denn der Gott, den Friedrich findet, ist also immer auch ein Gott der Einsamkeit. Ich muss allein bleiben und wissen, dass ich allein bin, um die Natur vollständig zu schauen und zu fühlen. Ich muss mich dem hingeben, was mich umgibt, mich vereinigen mit meinen Wolken und Felsen, um das zu sein, was ich bin. Das sagt Caspar David Friedrich. Aber das könnten auch die Worte des Wanderers über dem Nebelmeer sein. Eventuell sehen wir darauf wirklich keinen Forstbeamten, sondern den Mönch am Nebelmeer. Man könnte die Geschichte der Bilder Caspar David Friedrichs auch anhand der Vögel erzählen, die darin durch die Lüfte fliegen. Es gibt die 13 Möwen am Strand, die den Kopf des Mönchs am Meer umsegeln. Es gibt so viele Krähen, die auf den herbstlichen Feldern aufflattern, als seien sie Illustrationen für die expressionistischen Gedichte von Georg Trakl. Und die Frau mit Raben am Rande eines Abgrundes zeigt, die Vögel sind nicht nur immer da, sie haben auch immer eine Bedeutung. Mal tiefsinnig, mal etwas penetrant. Es gibt die kleinen Vögel, die in den Nischen einer leeren Abtei Unterschlupf finden und dem Winter trotzen. Und es gibt die Schwäne, die im Mondlicht ihre Hälse aneinander schmiegen. Im Bild der Sommer sehen wir natürlich zwei Turteltauben, und als die Freiheit des deutschen Geistes gefährdet ist, da malt Friedrich Adler im Gebirge. Und dann, am Ende seines Lebens, immer wieder die Eule. Sie hockt auf Bäumen und fliegt umher, das Symbol der Weisheit, die erst in der Dämmerung ihren Flug beginnt. Es scheint, als seien die Geräusche der Vögel die einzigen, die Friedrich ertragen kann in seiner Welt. Und als wären sie ihm als Symbolfiguren am liebsten, viel lieber als die schwierigen Menschen. Da spricht ganz offenbar nicht nur der Künstler, sondern auch der Kanarienvogelzüchter aus ihm. Ich versuchte, so schreibt Judith Schalansky, mir eine Welt ohne Vögel vorzustellen. Es hieße nichts anderes, als sich das Grauen auszumalen. Die totale Stille, das Ende der Welt. Caspar David und Caroline Friedrich haben den jungen Dänen Niels Lauritz Heuen ins Herz geschlossen, der 1822 nach Dresden gekommen ist, um Malerei zu studieren. Sogar an Weihnachten laden sie ihn zu sich ein. Caroline kocht was Deftiges, wie sie zu sagen pflegt. Braten mit Klößen. Kaspars Brüder haben ihnen aus Greifswald wieder herrliche Gänse geschickt. Der junge Däne isst sich satt, und dann erzählt er den Friedrichs wehmütig von seiner Braut, die fern in Kopenhagen ohne ihn feiere. Er müsse die ganze Zeit an ihren letzten gemeinsamen Spaziergang am Wasser denken, gesteht er. »Das male ich Ihnen«, ruft Friedrich da, und malt es ihm. Schickt es zur Braut nach Kopenhagen, das Bild ist schneller bei ihr als ihr Bräutigam. Von Heuen haben wir die schönsten Worte über die Luft in den Bildern Friedrichs. Offenbar darf er sie lange ansehen an diesem Weihnachtsfest. Wenn er an Friedrichs Gemälde denke, dann denke er eigentlich immer nur an die herrliche Wiedergabe der Luftpartien, also an die schwere, bläuliche Winterluft, die befruchtende, dunsterfüllte Frühjahrsluft, den klaren Morgenhimmel, das wunderlich Magische in den Wirkungen des Mondlichts, den sich leicht erhebenden Fluss und Morgennebel habe ich mit verblüffender Wahrhaftigkeit gesehen. Sehr früh, also schon 1805, wird die spezielle Religiosität in den Werken Caspar David Friedrichs von einem ganz besonderen Herrn erkannt, der auf den in diesem Zusammenhang sehr hilfreichen Vornamen Gotthilf hört. Gotthilf von Schuberts Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft beschreiben, wie Friedrich in seinen Bildern eine Vorstellung vom Leben jenseits des Irdischen erweckt, indem er immer eine Natur zeige, die auf wundersame Weise eine Ahnung davon in sich trägt. Das ist unglaublich genau erkannt. Die Natur also quasi als Gotthilf des Himmels. Friedrich schreibt einmal, der, der Himmel und Erde schuf, ist um mich und seine Liebe schützet mich. Aber oft fühlt er sich Gott und der Welt auch so schutzlos ausgeliefert wie der Mönch am Meer, den er 1810 gemalt hat. Die Gefahr des Verlorenseins springt einem nicht direkt entgegen aus Friedrichs Bildern. Sie schleicht sich vielmehr an, sie versteckt sich und manchmal kann man sie nur erahnen. Ja, es ist vielleicht das kostbarste Gut der schönsten Gemälde Friedrichs, dass sie keine Antworten geben und nur Fragen stellen. Es ist auf all seinen Gemälden, wie Laszlo Földényi erkannt hat, unentschieden, ob es sich dabei um das Sehen Gottes oder um das Sehen des Fehlens Gottes handelt. Alle seine Himmel und all seine Lüfte erzählen von Friedrichs ungestilltem metaphysischen Hunger. Vielleicht kann sich deshalb unsere Sehnsucht auch 200 Jahre später noch immer nicht daran satt sehen. Keine Angst, komplizierter wird es nicht. Wer zu große Theorien aufbaut rund um Caspar David Friedrich, der macht seine Bilder klein und nimmt ihnen etwas von ihrer rätselhaften Schönheit. Ja, es ist gut, wenn wir ihn ein wenig von der Weiheaura befreien, wie es Werner Hofmann schon 1974, also vor 50 Jahren, dringend empfohlen hat. Und seitdem ist es eher schlimmer geworden mit der Beweihräucherung. Aber Friedrich selbst verachtet das zu gebildete Reden über Kunst. Der Kopf dürfe nie wichtiger werden als das Herz, sagt er. Willst du wissen, was Schönheit sei, befrage die Herren Ästheten. Beim Teetisch kannst dir nützlich werden. Aber vor der Staffelei nicht. Da musst du fühlen, was schön ist. Wir gehen noch einmal zu Caspar David und Caroline Friedrich in ihre schlichte kleine Wohnung im zweiten Stock in Dresden, direkt an der Elbe. Wir kennen die Räume von Friedrichs Gemälde, seiner Frau am Fenster und von Kerstings genauen Bildern von Friedrichs Atelier. Bei Friedrichs Bild der Frau am Fenster steht uns seine Frau Caroline auf eine geradezu unverschämte Weise im Weg und versperrt den Blick. Und so gerne wir es wollen, wir können Caroline Friedrich ja jetzt auch nicht einfach bitten, einen Schritt zur Seite zu gehen, damit wir auch hinausschauen können auf die Elbe, die Boote, die hohen Pappeln am gegenüberliegenden Ufer. Ihr Mann hat sich ja ganz sicher etwas dabei gedacht. Und sie steht da ja jetzt auch schon so seit 200 Jahren. Vielleicht hat Friedrich es deshalb so gemalt, damit wir gezwungen sind, den Blick nach oben zu richten, in die Luft, denn über Caroline sehen wir im oberen Teil des Fensters Wolken am blassblauen Himmel aufblitzen, davor das schlichte, schwarze Gitter, das hier wirkt wie ein Gipfelkreuz im Gebirge. Es ist genau derselbe Fensteraufbau, den wir auch auf den berühmten Gemälden von Friedrichs Atelier sehen. Der Raum davor ist aussichtslos. Friedrich hat unten die hölzernen Fensterläden zugezogen und alles in einen Dämmer getaucht, damit er ohne Seitenlicht malen kann. Doch auch hier blitzt darüber das Hellblau auf und weckt unsere Sehnsucht. Marcel Proust hat diese versteckte Botschaft Caspar David Friedrichs genau verstanden. In »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« rät er, halten Sie stets ein Stückchen Himmel über Ihrem Leben frei. Am 18. April 1820 fällt in Friedrichs Geburtshaus in Greifswald ein großes Selbstporträt des Künstlers von der Wand. Es ist die Zeit, in der sein Absturz beginnt. Friedrich leidet sehr darunter, dass er ab Mitte der 1820er Jahre und vor allem in seinem letzten Lebensjahrzehnt immer weniger geschätzt wird. Die Zeitung für die elegante Welt etwa moniert, dass bei ihm leider die Schönheit der Natur immer nur verdämmert, verdunkelt und vernebelt erscheint. Und die Wiener Zeitschrift mosert, Friedrich habe früher große Aufmerksamkeit erregt, aber es sei sehr schade, dass er durch düstere Schwermut zu einseitig wurde. Friedrich, der all das liest, notiert in einem dicken Tagebuch seine Gedanken dazu, die alles in einem sind, traurig, wütend, komisch und wahr. Als die Kunstkritik ihn immer öfter dafür kritisiert, dass er nur Nebel oder Winter male, da schreibt er, dass der Nebel und der Winter zurzeit leider in Verschiss gekommen seien. Aber das solle man gelassen sehen, bei den Kunstkritikern gerate bestimmt auch der Herbst bald in Verruf, dann sei der Sommer dran und schließlich sicher auch der Frühling. Alles sei irgendwann fragwürdig. Deshalb müsse man nur ein bisschen warten, dann käme schon irgendwann der Winter wieder zu Ehren. So sei das eben mit den Moden. Und man meint ihn beim Schreiben lächeln zu sehen. Über Friedrichs Mund, so schreibt sein Freund Gotthilf von Schubert, schwebte immer ein leichter Zug des Scherzes. Was für eine schöne Vorstellung. Als Caspar David Friedrich im September 1835 mit seiner Familie für eine Badekur ins böhmische Teplitz reist, um sich von den Folgen seines Schlaganfalls zu erholen, weil er kaum noch gehen, geschweige denn zeichnen kann, da kommt es dort gleichzeitig zu einem großen Monarchentreffen. Der russische Zar Nikolaus I. ist da, der preußische König Friedrich Wilhelm III., der sächsische König und selbst der Großherzog von Weimar. Angeblich geht es um große politische Fragen Europas. De facto ist es aber auch das Treffen von vier regierenden Häusern, die miteinander darum wetteifern, wer die größte Caspar-David-Friedrich-Sammlung zusammengetragen hat. Aber in Wahrheit interessiert sich kein einziger der vier Monarchen überhaupt für Kunst. Sie haben die Friedrichs in den letzten Jahrzehnten nur ihren Frauen oder Söhnen zuliebe gekauft. Und so ist der gebrechliche Maler, der da auf den Kieswegen im Park auf seine Tochter gestützt an ihnen vorbeitrottet, für sie leider nur Luft. In Friedrichs Nachlass findet sich ein besonders berührendes Bild. Ein Mann und eine Frau stehen in der abendlichen Dämmerung am Eingang eines mächtigen Friedhofstores und blicken auf die Gräber im Inneren, über die der Nebel zieht. Mitten in der Luft erhebt sich aus den sanften Nebelschwaden der weiße Umriss eines Engels, der tröstend über den Gräbern wacht. Sind es Friedrich und seine junge Frau, die hier das Grab ihres Kindes sehen, das 1821 tot geboren worden ist? Wie hängt ihr Besuch mit den anderen Gräbern zusammen und mit der heiligen Stimmung, die über allem liegt? Friedrichs russischer Freund Zhukovsky, dem wir einige der eindringlichsten Gemäldebeschreibungen verdanken, schreibt, kurz nachdem er das Bild im Atelier gesehen hat, es sind zwei Eheleute, die gerade ihr Kind begraben haben und in der Nacht nach dem Grab sehen. Aber, so Zhukovsky, der Maler wollte uns an die andere Welt denken lassen. Es scheint ihnen, als ob ihr Kind aus seinem Grab steige, als ob sich die Schatten seiner Vorfahren ihm entgegenbewegten und als ob ein Friedensengel über ihnen schwebe und sie vereine. Nur die Russen, so wird der große abstrakte Maler Wassily Kandinsky 100 Jahre später sagen, verstehen die romantische Seele der Deutschen. Das Tor zu seinem großen Friedhofsbild hat Caspar David Friedrich übrigens ziemlich genau dem des Dresdner Trinitatis-Friedhofs nachempfunden. Wenn man es heute durchschreitet, dann kommt man zu Caspar David Friedrichs Grab. Dort liegt eine wohl in den 30er Jahren angebrachte, etwas plumpe Steinplatte, auf der aus dem Caspar mit C ein Caspar mit K geworden ist, daneben die älteren Grabplatten nicht seiner pommerschen, sondern seiner bommerschen Verwandtschaft, also der Dresdner Familie seiner Frau. Im abendlichen Dämmerlicht des Herbstes steigen die Nebel genauso aus dem Gras auf wie auf Friedrichs Bild. Und wer weiß? Vielleicht schwebt über Friedrichs Grab auch manchmal ein Engel. Wundern würde es mich nicht. Als Friedrich gestorben ist und also selbst auf dem Trinitatis-Friedhof liegt, ist es sein Freund und Nachbar Johann Christian Clausen Dahl, der auf seiner Nachlassauktion im Dezember 1843 dieses Friedhofsbild kauft. Er hat die Auktion angeregt, bei der Geld für die Witwe Friedrichs und die drei Kinder zusammenkommen soll, aber niemand will Friedrichs Bilder kaufen, also kauft er als Einziger, natürlich ohne es Caroline zu sagen. Dahl erwirbt fast alle Zeichnungen, Sepia-Zeichnungen und Aquarelle Friedrichs auf der Auktion, aber neben dem Friedhof eben auch eine große Riesengebirgslandschaft und auch das berühmte Eismeergemälde. Damit besitzt er insgesamt 11 bedeutende Gemälde von Friedrich. Als dann Dahl selbst gestorben ist, kommt es 1859 zu seiner Nachlassauktion in Dresden. Aber schon wieder will keiner die Gemälde Friedrichs haben, und so gehen sie an die Familie Dahl zurück. Die Aquarelle und Skizzenbücher hat man erst gar nicht angeboten. Es ist längst die Zeit der großen Blüte der Düsseldorfer Malerschule. Bombastische Landschaften mit Effekt, viele Ritterburgen, große Emotionen, Pathos. Einer ihrer Leitsterne heißt Karl Friedrich Lessing. Und schon 1848 darf man im meinungsbildenden Konversationslexikon für bildende Kunst lesen, Caspar David Friedrich darf als Vorläufer der Lessingschen Landschaftsrichtung beschrieben werden. So schnell kann es gehen. Um 1890 befindet sich also die größte Friedrich-Sammlung der Welt weiterhin im Haus an der Elbe 33 in Dresden, einen Stock über der ehemals Friedrichschen Wohnung, und zwar bei Dahls malendem Sohn Siegwald. Caspar David Friedrich hat geahnt, dass er seiner Zeit voraus gewesen ist. Er hat sich selbst mit einer Raupe verglichen. Ich spinne mich in meine Puppe und überlasse es der Zeit, was aus dem Gespinst herauskommen wird, ob ein bunter Schmetterling oder eine Made. Erst als das nächste, das 20. Jahrhundert dämmert, da beginnt er zu fliegen. Der 5. Juni 1822 ist in Dresden ein warmer, ja, fast sommerlicher Tag. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend geschieht eigentlich fast nichts in Caspar David Friedrichs Atelier an der Elbe 33. Er malt ein paar Stunden mit feinstem Pinsel an einem komplizierten Himmel. Er vermisst ein wenig seine Frau, die mit seiner Tochter auf dem Land ist. Er fragt sich, ob er ins Brauhaus gehen soll. Doch dann malt er weiter und grübelt vor sich hin. Ansonsten Stille. Da fliegt am frühen Abend, als es kühler wird, plötzlich eine Schwalbe von der Elbe her durch das offene Fenster in Caspar David Friedrichs Wohnung. Aufgeregt flattert sie durch die engen Räume, segelt erst durchs Atelier, dann durch den Flur, um dann in der Küche zu versuchen, zurück ins Freie zu gelangen. Doch als sie da an der Scheibe scheitert, nimmt Friedrich sie behutsam in seine großen Hände. Sie ist so verschreckt, dass sie sich kaum dagegen wehrt. Dann trägt Caspar David Friedrich die Schwalbe zum offenen Fenster und lässt sie wieder fliegen. An ihren ersten Flügelschlag durch die abendliche Luft wird er sich noch ewig erinnern. Er war voll Dankbarkeit und voller Sehnsucht.
Stefan Schad mit der letzten Folge aus Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten von Florian Illies. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Auch die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Am Montag beginnen wir dann mit einem neuen Buch, unser Buch der Woche, das Philosophenschiff von Michael Kühlmeier.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Felix Sprung. Mehrere Landwirte blockieren mit Treckern die A2 in Südostniedersachsen. Die Autobahn ist zwischen Braunschweig-Watenbüttel und Peine-Ost in Richtung Hannover voll gesperrt. Aus Braunschweig Nicole Höflich-Grüparis.
Landwirte haben da offenbar ohne Vorwarnung 15 Trecker auf der Fahrbahn abgestellt. Und nicht nur das, sondern zusätzlich wurden auch noch Reifenteile, Baumstämme, vor allem aber Mist auf der A2 abgekippt. Ein NDR-Kollege, der um kurz nach 5 da unterwegs war, der berichtet, dass der Mist sich da bis zu 2 Meter hoch auftürmte. Hinweise auf die Aktion gab es vorher nicht, sagte uns ein Polizeisprecher. Und im Gegensatz zu früheren Protesten von Landwirten seien die Verursacher diesmal nicht besonders kooperativ, etwa 30 Personen sollen vor Ort sein, aber mit der Polizei sprechen wollte zunächst mal niemand. Sicher dürfte sein, dass diese Aktion strafrechtliche Folgen haben wird, denn auch im Zuge von Demonstrationen darf niemand